Wackenradio präsentiert den Hämatom-Beichtstuhl. Der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wackenradio und unter hämatom.de.
Moin moin, ihr bindentragenden Analeingangsbeleuchter. Ich war mit Einhorn und Tripper auf M Karneval und hab alles weggebumst, was nach Einhorn ausgeschaut hat. Tripper fand es gut. Egal, legt los mit eurem Dreilochstuttengelaber.
Regel Nummer 1, den Song immer zu Ende spielen. Regel Nummer 2, bei Prodigy immer lauter machen. Und Regel Nummer 3, bei Prodigy immer lauter machen. Das sind die drei goldenen Regeln im Nightliner oder beziehungsweise auf jeder Aftershow-Party von Hämatom und ich glaube auch von jeder anderen Band dieser Welt. Deswegen bin ich sehr traurig, dass Keith Flint diese Woche gestorben ist, der legendäre Sänger von The Prodigy. Deswegen würde ich sehr gerne auch direkt mit der Playlist anfangen und würde gerne Smack My Bitch Up auf die Playlist tun. Ach, von mir aus auch Breeze. Komm, lass uns zweimal drauf machen.
Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich mache die Playlist, ich notiere hier gleich mit. Finde ich super. Ja. Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen, sage ich, weil wir nehmen den heute sehr, sehr früh auf. Ja, ich habe hier gerade wieder in meinem Nürnberger WG-Zimmer wieder den stärksten Kaffee der Welt gemacht. Ich glaube, ich muss jetzt mal nachschauen, was das hier für Pulver ist. Richtig geiles Zeug, Mensch. Dramatisch, muss man sagen, mit 49 Jahren, das ist einer meiner Jugendhelden, muss ich sagen. Fand ich mega. Prodigy war für mich nicht nur eine neue musikalische Ausrichtung, sage ich jetzt mal, sondern ich weiß noch, als ich dann in den Club ging, in die Disse ging, da lief Prodigy und die Leute haben irgendwie auch anders getanzt als zuvor. Das war.
Ja, das war, ich finde so ein ähnliches Phänomen wie Nirvana, so in andere Musikrichtung, aber ich fand, die waren auch so stilbildend.
Genau, bei Nirvana war ich jünger, hab aber, es war nicht so mein tausendprozentiger Held. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, für dich schon. Kann ich das richtig in Erinnerung? Bei mir nicht so ganz. Da ist, war Prodigy, hatte immer einen ganz anderen Stellenwert. Das hat mich weggeblasen. Bei Nirvana habe ich immer gedacht, was soll denn das? Ja, passt schon immer, dieses Debro rumgeschrammeln und so.
Halt die Schnauze, nichts gegen Nirvana, Alter. Sollte jetzt irgendwie versuchen,
nichts. Ja, okay, das war okay.
Dein scheiß Podcast. Das nächste Mal mit irgendwem anders machen, mit West.
Da war ich auch jünger und nicht reif genug vielleicht dafür. Aber Prodigy und du weißt ja, ich hatte wirklich eine Techno-Phase und eine Elektro-Phase. Und als dann Prodigy kam, das war irgendwie mind-blowing, kann man das sagen? Das war
ja, mind and dick-blowing, cock-blowing. Sag mal, was ich auch noch finde, dass Prodigy hat, war irgendwie so Genre, die haben Genres zusammengebracht. Das war so genreübergreifend.
Ja, stimmt.
Das fanden irgendwie Metaller geil, das fanden irgendwie Hip-Hopper gut, das fanden irgendwie Popper geil. Ja, Popper vielleicht nicht. Aber so irgendwie der komplette Rest der Musikszene, was ich eigentlich, egal ob du Techno irgendwie geil findest, ob du irgendwie auf Rave stehst, Prodigy ist einfach geil.
Mega.
So, deswegen ist bei uns Prodigy tatsächlich ein fester Bestandteil, ein Muss. Auf jeder Aftershow-Party.
Ja, genau. Das heißt, wir fangen heute mit der Playlist an. Finde ich gut.
Ja, direkt auf die Playlist, ja.
Ich bin vor kurzem über den Song von Ferris MC gestolpert. Für Deutschland reicht's. Hast du auch schon gehört?
Ja, habe ich gehört. Sehr guter Song.
Finde ich saugeil und ich finde auch.
Sehr gutes Video auch.
Ja, sehr gutes Video. Und Ferris MC, seine Stimme passt auch voll geil. So zu so diesem Schrammel, Deutschrock, wie auch immer, Genre. Also der experimentiert ja gerade irgendwie so im Rock-Bereich, sag ich jetzt mal.
Und, das ist eher Punk.
Oder Punk-Bereich. Und es passt total.
Ja. Das passt ist übrigens total, zum Beispiel ich glaube, auch so, ich glaube ja? Es wird nicht erfolgreich.
Wird nicht erfolgreich.
Ich glaube, es wird leider nicht erfolgreich.
Wir haben ja immer wieder Diskussionen, mit wem wir mal irgendwas machen würden. Und Ferris MC wäre lustigerweise ist jetzt irgendwie vielleicht nicht der berühmteste Mensch der Welt und keineswegs jetzt. Sorry, Ferris. Nicht so berühmt wie Michael Jackson. Aber
und wie wir?
Auf den hätte ich irgendwie mal Bock. Und wenn es einfach irgendwie so ein bisschen ein paar Bier in der Kneipe sind.
Ja, by the way. Ich glaube, mit dem kannst du richtig geil abfallen. Ja, finde ich tatsächlich echt auch, das ist schon der zweite oder dritte Song, den ich ganz gut finde von dem neuen Album. Ich weiß gar nicht, ob das Album schon komplett draußen ist. Jedenfalls, genau, gutes Ding, gutes Video. Ich glaube, die Hip-Hop-Welt macht gerade irgendwie so alles so dermaßen platt, dass Ferris sich da nicht durchsetzen wird. Leider.
Aber, da wieder
aber es wird irgendwie cooler, es wird cooler in die Scheiße sein und bleiben und so. Und find's egal, wenn man irgendwie so in verschiedene Richtungen experimentiert.
Ne, und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch einfach mal Künstler ist. Ich kann mir vorstellen, er hat einfach Bock drauf gehabt und jetzt macht er es einfach. Und wenn er dann irgendwie noch eine kleine Tour spielt und 100 Leute kommt, ey, scheiß drauf. Dann habe ich umso mehr die Chance, ihn persönlich irgendwie zu treffen.
Ja, Ja, finde ich auch. Und apropos Ferris und Prodigy und so weiter, ich habe tatsächlich meinen ersten offiziellen DJH-Gig. Also ich werde das erste Mal richtig auflegen. In meiner geheimen Höhle, da wo ich aufgewachsen bin, in meiner Hut praktisch, in Trockau.
In dem Dreh- und Angelpunkt, dem Live-Dreh- und Angelpunkt von Hämatom, sagst du ich?
Ganz genau. Da werde ich mit meinem Support-DJ, und zwar DJ Ziggy.
Ernsthaft?
Das beschreibt schon auch die Ernsthaftigkeit dieses Abends, wenn DJ Ziggy mit auf der Bühne steht.
Ziggy, muss man by the way sagen, das ist ein genialer Name. Ne?
Ziggy. DJ Ziggy, ja. Mit Doppel-G aber, ne?
Ach so, okay, alles klar. Noch genialer. Geil.
Genau, und DJ Ziggy wird mit am Start sein. DJ H, aka Ost, wird am Start sein. Und ich werde nur geile Scheiße auflegen. Zwar, ich werde mich an keine Richtung halten, keine Vorgaben.
Also ein bisschen wie unsere Playlist hier vom Beichtstuhl.
Ja, vielleicht kommen da auch ein paar Songs auf. Mir wird's komplett scheißegal sein. Irgendwie das Einzige, was ich will, ist irgendwie so der erhobene Zeigefinger. Der muss ganz weit in der Luft sein und irgendwie so, wie Casper sagt, die Füße leicht neben dem Beat, glaube ich. So, das ist die einzige Vorgabe, die ich für mich selber habe. Ansonsten wird alles gespielt, was Rang und Namen hat, was bei Mettlern verhasst ist, was bei Mettlern geliebt wird, was bei Hip-Hopern verhasst ist.
Super.
Ich freue mich richtig drauf. Ich werde mich komplett wegballern und dabei irgendwie offiziell Mucke auflegen. Ich rechne mit dem totalen Desaster tatsächlich.
Und sag mal, gibt's da schon einen Termin?
Ja, es gibt einen Termin am 30. März.
30. März? Schreibe ich mir auch. Ich habe hier lauter so kleine Zettel, oder ich habe jetzt hier einen kleinen Zettel, da schreibe ich einiges gerade drauf. Ich weiß auch nicht warum, ich schreibe es einfach drauf. Ich werde diesen Zettel danach wegschreiben.
Jedenfalls freue ich mich tierisch drauf und da wird auf jeden Fall The Prodigy stattfinden. Was ich dir aber noch sagen wollte, ich glaube, du hast es auch schon gekriegt. Wir haben hier so eine tolle Gruppe alle zusammen und da gab es vor kurzem einen schönen Post an alle und den muss ich mal kurz vorlesen, okay? Hast du Zeit?
Ja.
Auch das noch. Gleich 13 mögliche Väter ihres Babys hat eine junge Mutter in Südtirol zum DNA-Test zitiert. Die Frau, die in einem Café in Mals, Winschgau, als Kellnerin arbeitet, habe vor einem Monat ihr Kind zur Welt gebracht, berichtet die italienische Zeitung Corriere della Sera. Jetzt wolle sie Klarheit über ihren Anwalt, Über den Anwalt forderte sie alle als Erzeuge in Betracht kommenden Männer des Dorfes auf, einen Vaterschaftstest vornehmen zu lassen. Unter den möglichen Papas seien mehrere Lokalpolitiker und Unternehmer sowie die halbe Fußballmannschaft des Ortes.
Großartig, ne?
Du, großartig. Hast du das noch? Also das mitgekriegt, aber da gab es keine Reaktion von dir. Ich fand's so mega geil.
Weißt du, warum ich keine Reaktion geschickt habe?
Weil?
Ich hatte es schon von zwei anderen WhatsApp-Gruppen gekriegt.
Und okay.
Bei der dritten habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Also jetzt weiß ich auch nicht mehr, welches Emoji ich rauspacken soll.
Okay, ich finde es großartig. Ich finde vor allem die Eier in der Hose zu haben, zu sagen, nee, jetzt würde ich es aber wissen.
Total.
Da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Da wird nicht irgendwie drüber nachgedacht, habe ich irgendwie. Vor allem, wir sprechen ja nicht von der ganzen Schwangerschaft. Wir sprechen ja nur von einer Phase, in der du schwanger werden kannst. Ja? Das heißt, du kannst dich ja auch eigentlich relativ eingrenzen. Lass es mal 4 Wochen sein.
Ja? Nein, ist weniger, glaube ich.
Ja, ist vielleicht weniger. Aber wenn du dir echt unsicher bist und denkst, weil mein letzter Eisprung war und so und. Lass es mal irgendwie zwischen den beiden Eisprüngen.
Nee, aber wenn das Kind zur Welt kommt, dann kann man das ja genau sagen, glaube ich. Aber es ist jetzt total peinlich. Aber wir werden jetzt wieder viele Zuschriften bekommen. Apropos Zuschriften, habe ich auch noch was dazu zu sagen. Auf jeden Fall, also jetzt hier die ganzen Gynäkologen da außen, gerne einfach mal melden und sagen, wie groß ist der Zeitraum? Wobei, ich glaube, können uns auch einfach Frauen, glaube ich, einfach sagen, in dem man schwanger werden kann. Ich tippe eine Woche.
Ja, du, lass es, ja, okay, ey, scheiß drauf, lass es 2 Wochen sein, lass es 4 Wochen sein. Und in diesen 4 Wochen kommen 13 Männer in Betracht, die sie gefögelt haben. Und bei denen sie sich nicht genau sicher ist, wer der Vater ist. Hut ab vor dieser Frau, wirklich. Wir werden das verfolgen weiterhin. Und ich hoffe, es gibt da noch irgendwie mehr News dazu, ob sie den Papa gefunden hat. Mich würde es auch interessieren, was die Frauen der Leute sagen oder der Jungs sagen, die da irgendwie zitiert werden zu dem Schwangerschaftstest oder zu der Spermaabgabe.
Ich denke,
die sind bestimmt richtig, die Mamas, die italienischen Mamas, die sind bestimmt richtig happy. Ach, was soll's, Antonio.
Genau, die freuen sich natürlich. Ansonsten, glaube ich, ist eine große Männergruppe. Ich weiß jetzt nicht, wie die, ob sie hübsch war oder nicht hübsch war.
Alter, mit Sicherheit war die hübsch. Wenn die mit 13 Kerlen innerhalb von 2 Wochen gevögelt hat, war die mega geil.
Genau, das heißt, große Männergruppe. Ich denke, die Männergruppe wird teils schwitzen, sich teils freuen.
Ja, kann aber natürlich auch sein, dass es ein großer Gangbang war, ne?
Das kann natürlich auch sein. Was ich mich gerade frage, interessanterweise, ich habe ja diesen Post 3-mal bekommen, jetzt frage ich mich das erste Mal, wie kommt es eigentlich an die Presse? Hast du das auch mal überlegt?
Ja, wie kommt es an die Presse? Ja, wahrscheinlich hat halt irgendwer, der im Dorf wohnt, das mitgekriegt und hat sich gedacht, ey, das ist eine interessante Geschichte und hat es irgendwie an den Karl Brunner, der seit Jahren für die Gazzetta della irgendwas schreibt, rüber gemeldet und der hat es natürlich rein. In die Presse.
Naja, aber also dann hat es jemand mitbekommen, aber derjenige kann ja nicht mitbekommen haben, dass es 13 Leute sind. Achso, doch, das ist vielleicht ein kleines Dorf, der ganze.
Natürlich, Alter. Das in deinem Dorf passiert, ja, dann weißt du aber hundertprozentig, dass der Franz, der Ferdinand und der Heinrich da vorgeladen sind. Mich interessiert tatsächlich eher, ob das ein Gangbang war oder wirklich, dass sich jemand mal getroffen haben. Sonntagabend, der traditionelle Gangbang in Traudenwinden.
Wie wir ihn auch kennen. So, und dann,
genau, wie wir ihn auch kennen. Jeder zahlt irgendwie einen Fuffi. Zumindest ist das bei uns so.
Du musst bezahlen.
Du musst die Frau bezahlen, ja, ja klar. Also so funktioniert es, glaube ich, auch bei so Gangbangs.
Nee, bei jeder mir, zahlt einen bei Fuffi. Mir, und bei mir ist es nicht so.
Ja, bei mir schon. Ich nehme immer bloß die Bezahlten, weil ich finde, da kriegst du besser das Material geboten.
Jetzt wird es hier frauenfeindlich, du.
ja, deswegen haben wir diesen Podcast aufgemacht. Zahlst einen Fuffi und kannst dann irgendwie eine Stunde lang mit wichsen und ab und zu mal reinstecken. Ja, guten Morgen. 42.
Da war wieder mein Huhuhu. Ja, bitte, ja.
In Bamberg. So, ich würde sagen, wir haben es, oder?
Nee,
wir haben es und wir könnten mit der ersten Frage anfangen.
Nee, also entweder ich habe zwei Sachen noch loszuwerden. Wir können aber auch eine Frage stellen, ich werde sie dann los. Ich werde sie gleich los. Die erste Sache, peinlicherweise ist mir letzte Woche nicht eingefallen, was in diesen Krapfen drin ist. Also da gibt es bestimmt verschiedene Varianten und da haben sich auch verschiedene Leute geäußert. Danke an dieser Stelle. Und eine Frucht ist mir nicht eingefallen, ich weiß auch nicht warum, auf jeden Fall. Danke für diese Zuschrift. Sie war dabei bei einer dieser Zuschriften. Ich mache es ja gerade sehr spannend, merkst du es? Und jetzt spreche ich es aus. Achtung, es war die Aprikose. Mir ist die Aprikose nicht eingefallen.
Aprikose. Aber ich kenne aber keinen Aprikosenkrapfen tatsächlich.
Genau, und ich kenne, also in München
ist furchtbar beschissen an.
Ja, ist echt, das muss ich zugeben, Erdbeere wäre viel geiler. In München tatsächlich ist fast nur Aprikose in den Standardkrapfen. Aber ich habe ja von diesen üppigen Teilen gesprochen, da ist natürlich alles andere drin. Aber der Standardkrapfen ist eher mit Aprikose.
Und ich meinte Hagebutten tatsächlich, kam auch vor. Und ich meinte Hagebutten finde ich genauso furchtbar.
Aber ich habe so einen Eindruck. Ich hatte den Eindruck, dieses Thema beschäftigt viele und da hatten sich einige gemeldet. Eben auch, ich glaube, die Aprikose, die war von so einem Profikrapfenbäcker.
Ja, dieses Thema und auch das Thema unseres 50. Podcasts kamen auch sehr viele Zuschriften. Gerne weitermachen. Wir haben jetzt, glaube ich, 405 richtig heiße Ideen aus diesen ganzen Einschriften eingesammelt, beziehungsweise auf die To-Do oder könnte passieren Liste gepackt. Und genau, einfach, wir bleiben dran. Wir haben noch irgendwie 2 Monate, glaube ich. Bis dahin könnt ihr noch weiterhin irgendwie Einschriften, Einsendungen schicken. So rum. Ja, gut, die erste Frage, oder?
Nee, die zweite Geschichte, die ich noch loswerden wollte, war...
Ach, auch noch?
Mensch. Ja, ich musste letzte Woche in einen O2, in diesem Internetanbieter-Laden gehen, um ein altes Handy freizuschalten, egal. Auf jeden Fall bin ich da reingekommen und dann wurde der Angestellte von einem offensichtlich Vorgesetzten zusammengeschissen. Ganz, ganz, ganz unangenehme Situation im Laden, also jeder, der reinkam, einfach normal, gutgläubiger Kunde wie ich, hat dieses fast Streitgespräch mitbekommen. Das war unterirdisch, unter aller Sau. Offensichtlich hatte sich, also es war ja so laut, dass ich eben das als Kunde einfach mithören konnte, der Verkäufer sich nicht regelkonform der O2 Aktiengesellschaft gehalten und ein bisschen, so hatte ich rausgehört, sich eher für den Kunden eingesetzt, der sich Geld spart, wenn er sein Handy noch länger behält oder den Vertrag nicht verlängert. Nein. Keine Ahnung. Ja. Okay. Und dieser Vorgesetzte hat ihn dann irgendwie klar gemacht, nee, musst du so machen, so machen. Ich fand ihn, das war so ein bisschen so ein fettiger Typ, der Normalangestellte, der unterbezahlte Normalangestellte und der war aber irgendwie nicht, ich glaube, der spielt Darts und trinkt gerne irgendwie so, aber der war eigentlich ganz gut drauf und echt nicht die dunkelste Kerze auf der Torte. Und dann meint dieser Vorgesetzte irgendwann, und dann ist mir wirklich, dann bin ich ausgeflippt, da wollte ich echt beinahe losschreien. Ich habe dann den Laden tatsächlich verlassen. Dann hat er gemeint, weißt du, warum du dich nicht so richtig an unsere Regeln hältst? Weißt du das, warum? Weil du nicht dran glaubst. Weil du einfach nicht dran glaubst. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, es ist ein scheiß Telefonunternehmen, weil du nicht dran glaubst. Und dann habe ich gedacht, also wenn es um Glaube und Unternehmen und Scheiße geht, erstens, ich bin dann direkt im Proberaum, der ist gleich nebendran, war ich so froh, einfach Schlagzeuger zu sein und nicht in so einem scheiß Unternehmen zu arbeiten. Und zweitens, mein Tipp an dieser Stelle, ich bin mir sicher, es haben mehr Kunden mitbekommen, die werden eure Gesellschaft nicht weiter unterstützen, die werden zur Konkurrenz gehen.
Fuck, da ist es, aber warum hast du nichts gesagt? Da muss man doch gleich was sagen. Ey, also ihn darauf aufmerksam machen, dass ich genau, du verlässt den Laden nur aus dem Grund, weil er so bescheuert rumtut.
Ja. Die sind ja auch in der Hierarchie, also der den zusammenscheißt, der denkt ja, er ist der Geilste, aber der ist ja irgendwie wahrscheinlich eine Gehaltsstufe von 100 Euro drüber. Das ist ja.
Wenn überhaupt.
Es ist echt ekelhaft und furchtbar. Und die Scheiße ist, und das habe ich mir auch gefragt, es ist ja in jedem Telefonunternehmen so. Die Hotlines, es ist ja irgendwie alles scheiße organisiert. Und das ist ja auch gar kein Vorwurf an die Leute, die da in so einem Callcenter arbeiten, sondern wie das alles organisiert ist. Und ich verstehe das nicht. Die sind noch am Thema Digitalisierung direkt dran, warum die das nicht alles irgendwie besser machen können.
Ja, das ist die diese Geschichte, halt einfach, weil der Service und Kundenbetreuung und Reklamation und so weiter, das ist einfach ein total nerviges Thema ist. Das verursacht für die Firmen nur Geld. Und da werden ganze Komplexe dazu gemietet und die machen halt nicht nur für die Telekom irgendwie den Kundenservice, sondern machen halt für 10 andere Firmen den Kundenservice und werden dann mit Löhnen abgespeist, die sind echt unter alle Sauen. Da frage ich mich, wo bleibt da die Linke? Die hat es einfach vergessen. Die Leute sind einfach aus den Statistiken verschwunden, die haben zwar eine Arbeit, verdienen aber so wenig, dass es irgendwie zum Leben irgendwie gar nicht reicht oder gerade nur so ein bisschen reicht. So, und das ist tatsächlich eine Sauerei. Ich hab eine sehr gute Bekannte von mir, die jahrelang in so einem Callcenter gearbeitet hat, tatsächlich zuerst für die Telekom gearbeitet hat, dann für O2 gearbeitet hat. Und was du über O2 erzählst, kann ich hundertprozentig unterschreiben, aus ihren Erfahrungen und Erzählungen auch.
War der Telekom da besser?
Ja, Telekom war tatsächlich besser, aber sie war direkt bei der Telekom angestellt. Es gibt auch nochmal Unterschiede. Es gibt ja so Franchise
das wird alles Geschäfte, outgesourced, ne, diese ganze Callcenter-Scheiße.
Genau. Aber ansonsten, genau, und dann war sie jahrelang in so einem Callcenter, wirklich unmögliche Arbeitszeiten, arbeitest am Sonntag, hast aber keine Zuschläge, gibt es irgendwie keine Gewerkschaft, die sich dafür richtig interessiert, beziehungsweise sind die Leute auch nicht gewerkschaftlich organisiert. Du darfst dann irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag reingehen und an Silvester und solche Geschichten und gehst im Monat mit 1200 Euro nach Hause. So, jetzt bist du eine alleinerziehende Mama, die ein Auto braucht, weil sie in die Arbeit kommen muss. So, und dann bist du halt am Arsch. Dann bist du einfach am Arsch. Dann funktioniert dieses Land einfach nicht. Und es kann nicht sein, dass so ein reiches Land wie Deutschland solche Zustände toleriert. So.
Das ist krass. Das finde ich auch.
Und da vor allem, wo ist da echt die linke soziale Politik? Das ist in diesem Land. Das vermisse ich. Und dann wählen die Leute statt, dass sie links wählen, was ich ja vielleicht in diesem Moment auch nachvollziehen kann, weil tatsächlich so die Alternativen fehlen, beziehungsweise habe ich jetzt von der SPD jetzt auch nicht in der letzten Zeit gehört, dass ich da irgendwie besonders stark machen wollen würde.
Leider, genau,
Da driften sie halt nach rechts ab,
genau,
weil sie halt keine Alternative sehen. So.
Weil was natürlich auch total unlogisch ist, ne? Also.
Es ist total unlogisch, aber wenn du keine Alternative hast. Ja, total. Jetzt kommen sie langsam so irgendwie dahinter und fordert einen Mindestlohn von 12 Euro, was die Linke irgendwie seit Jahren schon fordert. Na klar, muss der her. Es kann gar nicht sein, dass die Leute irgendwie ihr ganzes Leben lang arbeiten, beziehungsweise ein ganzes Monat lang arbeiten und sich am Ende des Monats halt nichts leisten können. Außer irgendwie ein paar, keine Ahnung, eingepacktes Fleisch von Aldi. Das ist kein Leben und dass die Leute dadurch frustrieren, ist doch kein Wunder.
Pap oder Rebbe?
Reggae.
Man muss sich immer bei diesen Scheißfragen entscheiden, ne? Deswegen.
Reggae.
Ich bin bei Reggae. Ja, ich weiß, dass du bei Reggae bist. Also Bob Marley ist geil. Ich liebe Bob Marley über alles. Ich habe auch viel gekifft und Bob Marley gehört. Und
eine unschlagbare Kombi übrigens.
Das tatsächlich. Das ist wie Mars und Salzstangen für mich.
Reggae, ja. Reggae und Kiffen, das ist mega.
Ja, das geht total auf. Ne? Ich mich würde auch interessieren, was zuerst da war, das Ei oder die Henne? Also, war die Musik zuerst oder das Kiffen? Ja, wahrscheinlich war das Kiffen zuerst. Ne? Und aus dem Kiffen ist das Reggae entstanden.
Würde ich auch sagen.
Ja, aber ansonsten bin ich kein mega Reggae-Fan. Ich finde das alles ein bisschen schmuddelig. So wenig verdreckt und so, die ganzen Hip-Hop, die ganzen Reggianer. Pop ist eigentlich auch schwul, aber es gibt tatsächlich immer wieder geile Poppins, die also sowas wie Ed Sheeran zum Beispiel macht, oder Adele ist ja für mich auch Pop. Das sind schon geile Künstler, deswegen einfach nur um die Paroli zu bieten und einen Kontra zu geben, sage ich Pop.
Ja, es ist auch in Ordnung. Kann man genauso stehen lassen. Und Adele ist natürlich großartig. Ich sage jetzt nicht nur, weil du es gesagt hast, habe ich auch hoch und runter gehört. Ja, auch momentan oder die letzten Jahre so gut wie keinen Reggae. Hatte aber, du glaube ich eben auch.
Du hattest eine große, also hast du noch lange Haare hattest, oder?
Mega Reggae-Phase. Und habt ihr auch schon irgendwie auf so, hatte auch mal so eine Mini-Reggae-Band und auch mal so ein Reggae-Festival gespielt.
Wirklich? Du hast in einer Reggae-Band gespielt?
Ja. Und da war wirklich im Backstage, ungelogen, waren die verschiedenen Grassorten ausgelegen.
Ach geil, das ist ja
das, also das wurde
wie ein Paradies.
100%. Und dann kam der Nightliner von den Wailers, also von der Bob Marley Band. Und
okay. Ohne mit denen habt ihr zusammen gespielt?
Ja, auf dem Festival.
Aber da war der Bob Marley nicht mehr dabei?
Nein,
warte, nein. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist.
Ja? Ich bin die zweite Südgeneration, ja, also es stimmt schon. Der erste Süd hat es noch miterlebt. Und dann ging die Tür, ohne Scheiß, dann ging die Tür von dem Nightliner auf. Wir wussten, wir waren alle noch jung, wir wussten, das sind jetzt die gigantischen Wailers. Dann ging die Tür auf und es kam wirklich ungelogen eine Rauchwolke raus. Es kam eine Rauchwolke aus diesem Nightliner raus. Und dann kam, würde ich sagen, einfach eine Großfamilie. Ich würde sagen, das kleinste Kind war zwei. Und der Opa war wahrscheinlich auch noch dabei. Und es ist auch irgendwie, ja, das ist irgendwie so alles so auch dann chaotisch. Und dann hatten die halt irgendwann Stage-Time, also ist dann die Zeit, wenn die dann, nee, eigentlich, wie heißt denn die Zeit? Ich bin zwar ein Profimusiker, aber ich weiß es nicht. Wenn sozusagen die Band für den Soundcheck auf die Bühne darf. Ist es, der Stage-Time ist ja sozusagen, der fängt die Band an. Also ist egal, wir nennen es jetzt Soundcheck-Zeit.
Soundcheck, genau.
Die Soundcheck-Zeit. Ja. Haben die eine Soundcheck-Zeit und dann denkst du dir, bauen jetzt irgendwie so die Backliner irgendwie das auf und jetzt spielen sie noch Instrumente an. Aber es waren eigentlich schon die Musiker und die haben dann irgendwie irgendwas gespielt und es war dann eigentlich schon das Konzert. Und hast du das auch gemerkt, so das Publikum, das wusste das schon. Die haben dann schon irgendwie, als der Keyboarder einfach nur so seine Offbeats gespielt hat, irgendwie so das Tanzen angefangen und dann kamen auch immer mehr Leute. Er freut es. Es ging dynamisch und dann haben die einfach gespielt. Und total chaotisch, aber mega.
Also fließender Übergang praktisch in die Show hinein.
Genau, fließender Übergang und auch erstmal ewig lang ohne Gesang, aber ohne Scheiß, hat gegroovt wie Sau. Sau gut. Und dann hinten habe ich einen Schlagzeuger gesehen, der hat irgendwie total gestresst gewirkt, hat ist irgendwie auch nicht relaxed dabei ausgesehen. Aber du bist dann vorgegangen, hast das irgendwie die PA angehört und hast dir gedacht, wow, ist das geil.
Ja. Ja, das ist genau. Also da muss aber, finde ich, also bei mir ist es so, da muss irgendwie einiges passen. Da muss das Wetter irgendwie passen, da muss man sich irgendwie wohlfühlen.
Das stimmt, Reggae im Winter funktioniert wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. So Reggae in so einer kalten Jahreszeit, das ist irgendwie ist das scheiße. Da muss irgendwie alles passen. Nicht umsonst kommt er ja aus Jamaika. Jamaika.
Wäre das mal ein geiler Songtitel, Albumtitel oder irgendein Experiment wert, irgendwie so Reggae in Novosibirsk? Dass man da irgendwas
Reggae in Novosibirsk. Ja, ey, notier dir das gerne. Ja, klingt nach einem fetten Pop-Hit.
Schon, oder? Also, Amen. Weißt du, irgendwie so ein bisschen rumphilosophieren mit diesem Gegensatz? Schreibe ich mir gleich auch auf diesen Zettel. Ich muss ihn jetzt umdrehen, der ist jetzt nämlich schon voll.
Ja, den wirst du bestimmt auch wegschmeißen. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass vor kurzem irgendwelche Notizen von Einstein gefunden wurden? Eine ganze Kiste vor privaten Sachen und Briefen und so von Albert Einstein. War bestimmt auch sehr interessant. Ja, Amen.
Amen.
Frage zum aktuellen Zeitgeschehen. Prodigy-Sänger nimmt sich das Leben, Yogi macht kurzen Prozess und etwas Großes steht an.
Ja, Prodigy-Sänger nimmt sich das Leben, das haben wir vorhin ja schon angesprochen. Ich wollte noch eine Sache wollte ich noch dazu sagen.
Ja.
Ich finde es total konsequent, dass er sich umgebracht hat. Wir haben ja vor kurzem drüber gesprochen, ich weiß nicht, mit dir habe ich glaube ich drüber gesprochen, oder privat. Also wir ab und zu mal einmal im Monat telefonieren wir auch tatsächlich privat. Haben wir uns da nicht über Prodigy unterhalten, was die jetzt gerade irgendwie so treiben? Und ich habe gesagt, sind die über, geht da noch was? Sind die auf Tour oder was? Und
weiß
ich hatte
ich
auch den Eindruck, jemand der die Musikszene so revolutioniert hat, plötzlich uninteressant ist und so in einfach verschwindet von der Tanzfläche, macht schon irgendwie noch seine Shows, aber irgendwie revolutioniert er nicht mehr oder genau, es genau. Gilt nicht mehr so als der Geisterkopf irgendwie in der Musikbranche, dass der natürlich dann irgendwie Depressionen kriegt und sich selber in Frage stellt und das Leben halt nicht mehr so geil findet, wie er es vorhin, das überrascht mich überhaupt nicht. Also für mich ist es total nachvollziehbar, sogar konsequent, würde ich sagen, dass er sich umgebracht hat.
Ja, es ist auf jeden Fall so. Ich meine, die Kicks gehen aus und er merkt bestimmt am eigenen Körper auch, dass er altert. Man muss sagen, Insiderkreis ist fast zu klein. Die waren ja vor letztes Jahr, glaube ich, erst auch wieder in München und Zenit ausverkauft. Also es war jetzt irgendwie so kein kleiner Mini-Act oder so.
Im Gegenteil, genau, das hatte ich mir das Gefühl.
Ja, genau. Im Gegenteil, die hatte ich so das Gefühl, die haben eher wieder so ein bisschen ein Revival oder ich habe sie wieder mehr mitbekommen. Aber klar, also damals haben sie ja alles so aus den Angeln gehoben. Die Zeit ist vorbei und ich glaube, was die damals mit Drogen, mit Mädels und eben mit Ruhm erlebt haben, das kannst du nicht mehr toppen. Deswegen
ja.
Genau, kannst du dann eigentlich nur mit in Würde altern, was glaube ich der Kopf von dem Ganzen, ich weiß den Namen leider nicht, der die ganzen Electronic Beats macht und so, das ist ja eigentlich so das Masterbrain. Und ich kann mir vorstellen, dass der einfach mehr geehrt ist. Ich weiß nicht, das ist so ein Bauchgefühl. Und er war halt mehr der Keith, war mehr der Künstler. Und genau, und dann
ja, wobei mit dieser Musik würde ich alt werden, das finde ich schwer. Ist tatsächlich schwer. Also bei Udo Lindenberg oder bei den Hosen und so verstehe ich, dass man mit dieser Musik im Würde altern kann. Bei Prodigy ist das...
Bei Udo Lindenberg bin ich bei dir, aber auch Toten Hosen. Ich finde, die machen das gut und machen das mit Würde. Aber eigentlich ist es Punkrock und nicht wirklich die Musik zum Altern.
Ja,
aber sie machen es gut. Aber eigentlich finde ich jetzt nicht,
dass... Ich finde, Rave hat schon immer noch... Das steht irgendwie für ein junges Alter. Für Aufbruch, für 20 Jahre, 25-Jährige. Von mir aus 16-Jährige. Irgendwo so dazwischen, sagen wir 16 bis 30. So würde ich das betiteln. Also ich finde es schwer, tatsächlich Scooter, einer von denen, die für mich mit Würde altern in diesem Genre. Genau, und ich glaube, es ist schwer.
Übrigens,
apropos in Würde altern.
Ja. Fußballmannschaft?
Dass Jogi Löw halb Bayern rausgeschmissen hat aus der Nationalmannschaft.
Ja, habe ich mitbekommen. Aber stopp, ich will noch sagen, apropos Reggae, ihr Durchbruchshit Out of Space, da war eigentlich auch ein Reggae drin, ne, bei Prodigy. Um das kurz mal falsch anzusingen.
Eine Coverversion ist das, ne?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube schon, dass das Thema, glaube ich, gecovert ist. Genau, also sag mal was als großer Bayern-Fan.
Als großer Bayern-Fan muss ich tatsächlich sagen, dass ich Jogi Löw verstehe. Und jetzt treten alle nach Jogi Löw, weil einfach, glaube ich, immer getreten wird. Aber ich glaube, so wie so ein Fußballnarr wie ich, so wollten sehr viele Fußballnarren da außen einfach eine Wende in der deutschen Nationalmannschaft. Und das erreicht man natürlich nur durch konsequente Schritte. Also für mich geht es soweit in Ordnung. Einfach neu aufstellen.
Genau.
Wie siehst du
es? Ja, für mich geht es... Genau, für mich geht das auch in Ordnung. Ich habe mir irgendwann mal total abgewöhnt, Mitleid mit Fußballern zu haben. Also egal, selbst bei einer Verletzung, ich hab kein Mitleid mit Fußballern, weil die sind von Gott gesegnet, dass sie einfach mit zwei Füßen auf die Welt kamen, die ihnen irgendwas, die sie zum Multimillionären machen. Und das ist nicht nur wie bei anderen Sportarten, wo du wirklich ein Ausnahmetalent sein musst und wo es irgendwie 3 von 80 Millionen schaffen in Deutschland, sondern es gibt echt eine große Bandbreite an Fußballern, die wirklich richtig gut Geld verdienen mit diesem Sport. Deswegen habe ich mich komplett abgewöhnt, Mitleid mit Fußballern zu haben. Deswegen juckt mich das überhaupt nicht, ob jetzt Jerome Boateng und Hummels und Müller da irgendwie so ein bisschen geknickt sind und traurig sind darüber. Ich verstehe es sportlich total. Was ich nicht verstehe, aber ich finde, das macht der Löw jedes Mal irgendwie verkackt. Ist so die Art und Weise und der Zeitpunkt.
Okay.
die Jungs zur Besuchung und irgendwie 2 Stunden später gibt es eine offizielle Pressemeldung. Ich finde, das ist. Also ich wenn ich mich damit auseinandersetze, dann fahre ich doch hin, spreche mit den Jungs und also ruft dann beim DFB an und sagt, pass auf, ich habe mit den 3 gesprochen, die sind raus, lass uns da irgendwie was vorbereiten.
Und sowas wohl nicht, oder was?
Nee, überhaupt nicht.
Die haben es erst durch die Pressemitteilung erfahren, oder wie war's?
Nee, er war in München, hat wohl mit ihnen gesprochen und 1 Stunde später oder 2 Stunden später war eine offizielle Pressemitteilung vom DFB vorgefertigt, bei allen Medien gelegen. Über die Bild-Zeitung auch verbreitet worden.
Aber ist das nicht in Ordnung? Also er hat mit ihnen gesprochen und dann hat er die Meldung gemacht?
Nein, ich finde nicht. Ich finde, wenn du mit dem Spieler, mit denen du 10 Jahre zusammengearbeitet hast, dann treffe ich mich und bespreche, pass auf Leute, ich plane einen Umbruch, ich finde bei mir jetzt erstmal nicht statt. Wie wollen wir das machen? Wann wollen wir an die Presse gehen? Wann ist es euch am besten? Und das war ja überhaupt nicht der Fall, sondern es war vor ihm einfach alles ausgedacht und so der Plan geschmiedet, er hat ihnen Bescheid gegeben und sofort ist er an die Presse raus.
Aber dann muss er den Müller fragen, also was denkt ihr, wann sollte ich an die Presse gehen? Also ist es nicht,
genau.
eher so wie Schluss machen? Man kann eigentlich nicht gut oder nett Schluss machen. Wie du es machst, ist
ja,
das falsch?
Ja, das finde ich tatsächlich schon, das ist schon vergleichbar. Er kann tatsächlich in der Situation wenig richtig machen. Sportlich bin ich auch total bei dir. Ich finde auch diese Endgültigkeit nicht gut. Also beim Müller hätte ich zum Beispiel noch 1-2 Jahre gelassen. Ich hätte ihn einfach jetzt aussortiert, hätte ihn aber trotzdem die Option gelassen. Pass auf, gib mal wieder Gas, dann hast du eine Chance. Ich finde, mit 29 kann man schon immer noch auf hohem Niveau Fußball spielen. Das ist tatsächlich so. Haben sie nicht gemacht, ja, alle 3 nicht die letzten 1-2 Jahre. Aber davor finde ich, beziehungsweise die Möglichkeit besteht schon immer noch. Was ich aber sagen wollte ist, und auch wenn er jetzt endgültig sie nicht mehr nominiert, dann finde ich, brauchen die einen offiziellen Abschied. Also ich finde Müller, Hummels und Boateng, die irgendwie die letzten 10 Jahre, die eine komplette Dekade geprägt haben, die U19 Europameister geworden sind, die einmal im WM-Finale standen, 2-mal im Halbfinale der EM, glaube einmal im Finale sogar, dann Weltmeister geworden sind, die wirklich den Fußball, den deutschen Fußball geprägt haben, den weltweiten Fußball geprägt haben, die letzten 10 Jahre, die haben einen offiziellen Abschied verdient, wenn
okay,
er wirklich
ja,
so endgültig
da, ja,
ist.
Ja, da bin ich jetzt bei dir. Ja, das stimmt.
Auf der anderen Seite haben sie sich selber so ein bisschen zu verdanken. Sie hätten natürlich auch, wie Philipp Lahm hat es, finde ich, vorbildlich damals gemacht, Weltmeister geworden, gesagt, okay Leute, ich höre auf, das war's für mich, besser wird's nicht.
Total, so. Total.
Da muss ich echt Hut ab, den Hut ziehen vor Philipp Lahm. Das ist einfach ein cleverer Kerl und hätte ich eigentlich an Mats Hummels auch zugetraut, dass er irgendwann selber merkt, okay Leute, ich bin gerade nicht in Form, ich kann das irgendwie gerade nicht leisten, was ich möchte. Dann entweder trete ich zurück oder ich sage, pass auf, gib mir mal ein halbes Jahr Auszeit, ich muss mich darauf konzentrieren, da irgendwie an meine Leistungen ranzukommen.
Ja,
aber
bin
Philipp
ich bei
Lahm finde ich echt stilbildend oder beziehungsweise vorbildlich.
Ich schaue gerade durch mein Panoramafenster und da sind irgendwelche Vögel, ich glaube es sind Tauben, und ist dir schon mal aufgefallen, dass die sich total zuckend, ruckartig immer ihren Kopf bewegen?
Vögel?
Ja.
Ja, sind so ein bisschen wie manche Label-Bosse auf Ecstasy, ne? Wenn du die zum Beispiel auf dem Echo triffst und du weißt, okay, sie haben irgendwie die falschen Tabletten heute geschluckt und so mitten unter dem Sprechen rutscht der Kopf so ganz nach links und die schreien ganz laut, ah!
Ja, genau.
Ist mir tatsächlich schon passiert. Deswegen weiß ich das ganz gut. So ähnlich geht es bei Vögeln auch, ja. Wer weiß, was in diesen Pfützen alles rumliegt, Alter. Welche Junkies irgendwie über Drogen in den Pfützen rumliegen.
Aber ich wollte dann deine weißen Worte zum Fußball damit nicht schmälern. Das ist mir nur so irgendwie gerade aufgefallen. Jetzt habe ich irgendwie mir das einfach mal rausgenommen, das gleich irgendwie loszuwerden, sonst vergesse ich es wieder. Okay, was war der dritte Punkt? Es kommt was Großes
auf uns. Und etwas Großes steht an. Tatsächlich steht etwas Großes an. Heute haben wir den Dienstag, den 15., glaube ich, oder 12., ich weiß es nicht. 12. Und morgen. Nee, nicht morgen. Übermorgen. Auch nicht. Übermorgen. In 3 Tagen gibt es eine Premiere. Es gibt was Neues zu hören von uns und zu sehen. Diese Informationen bekommt ihr nur ganz alleine, ihr da draußen. Denn der Rest der Welt wird morgen erst verständigt. Aber wenn ihr so schnell seid, dass ihr direkt am Dienstag um 18 Uhr diesen Podcast hört, dann wisst ihr schon, seid ihr den anderen voraus und wisst, dass am Freitag was Neues rauskommt. Ein neuer Song von uns. Ja, der Startschuss praktisch zu unserem 15-jährigen Bühnenjubiläum bzw. Bandjubiläum fällt endlich. Ich kann es nicht erwarten, mir geht diese Warterei gerade echt voll auf den Sack. So diese Auszeit im Januar war noch ganz geil Februar, okay, jetzt ist der März da, jetzt kribbelt es wieder. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Jetzt ist Zeit, dass sich wieder was dreht und im Fußballgenre zu bleiben.
Auf jeden Fall mit den ersten Sonnenstrahlen, mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen. Bei mir ist ja schon irgendwie so Frühlings-Ostern-Stimmung. Ich bin so in der Zeit voraus. Da kommt auch was Großes auf euch zu. Du hast es ganz toll beschrieben. Da habe ich eigentlich weiter nichts hinzuzufügen. Nichts weiter hinzuzufügen. Ich hatte übrigens vorhin auch so einen halben Versprecher, den ich werde ihn nicht erwähnen, vielleicht ist der ein oder andere ihm aufgefallen. Also ich hatte viele Versprecher. Einer ist so ein bisschen peinlich gewesen. Wer ihn hört, einfach ignorieren.
Darf ihn behalten, sagt man total lustigerweise an dieser Stelle.
Ja, ja.
Okay, Amen.
Amen.
Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?
Das ist eine schöne Frage.
Ja,
das schönste Kompliment, das mir jemand gemacht hat, war: Du bist doch gar nicht so fett.
Nein, du kennst mein Leben. Ich bekomme täglich so viele Komplimente. Schwer eins auszusuchen.
Ich weiß, was sie zu dir gesagt haben, Süd. Der ist doch gar nicht so klein. Wie alle sagen.
Also ich mit meiner Pornokarriere stehe da ganz selbstbewusst drüber über diese Anmerkungen.
Ja, das anscheinend ist nicht. An deinem beleidigten Lacher nachzu urteilen, stehst du dann überhaupt nicht drüber.
Neid ist das, was ich erwähne. Ich weiß es auch nicht. Also tatsächlich, also klar, wenn man hört, ey, du schaust verdammt gut aus, dann glaube ich es irgendwie nicht. Tatsächlich ja, sind es bei mir immer noch so musikalische Komplimente. Das freut mich wahnsinnig. Das freut mich wahnsinnig. Also es freut mich wahnsinnig, wenn jemand sagt, das war jetzt gut gespielt oder keine Ahnung.
Ja?
Ja, das ist jetzt einfach offen und ehrlich, muss ich das so sagen. Und jetzt überlege ich, irgendwas war gestern oder vorgestern, das hat mich dann länger beschäftigt. Um was ging es da eigentlich? Das war eben das Gegenteil von dem Kompliment. Da habe ich auch wieder gemerkt, dass so ein Bereich mich irgendwie so beschäftigt. Es war nicht das Aussehen, es war nicht die Intelligenz, es war irgendwie so was anderes, keine Ahnung.
Na, die Intelligenz kann es nicht gewesen sein.
Nein, kann es nicht gewesen sein. Nee, doch, kann es gewesen sein. Also jemand sagt, du sagst dumm. Und also, es war ein Anti-Kompliment, eine Kritik an mir und die hat dann mich einen Tag lang beschäftigt. Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Ja, dann erzähl es auch nicht, weil du es nicht mehr weißt.
Nee.
Jedenfalls.
Amen.
Nee, ich wollte nur sagen, tatsächlich, das mit dem Spielen ist gar nicht so. Bei mir ist es eher so, was das Textliche angeht. So, wenn jemand sagt, ey, der Text ist ja der Wahnsinn und so, der spricht mir aus der Seele oder keine Ahnung, ich war am Boden zerstört und habe gerade irgendwie eine schlimme Phase in meinem Leben und höre diesen Text rauf und runter und finde es geil. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Kompliment.
Interessant, ne? Dass solche Sachen, glaube ich, kicken mehr, als wenn man irgendwie hört, hey, schaust gut aus. Weil man, glaube ich, dafür gearbeitet hat.
Ja, logisch.
Das sei an diese die ganzen Mädels oder auch Jungs irgendwie da außen gerichtet, die gern Model werden wollen. Ich glaube, also dann hörst du halt den ganzen Tag, du schaust gut aus, aber ich glaube, es geht nie so in die Tiefe, wie wenn du ein Kompliment dafür bekommst, wofür du hart gearbeitet hast.
Ja, dafür haben sie auch hart gehungert und hart gekokst. Ja, hart gekokst.
Ja.
Ach, das ist schön. Ich habe mein ganzes Leben lang gekokst, um diese Figur zu haben. Schön, dass du das sagst. Ich danke meiner Mama und meinem Drogendealer. Amen.
Freak Frage: Was ist das Schlimmste, was ihr auf dem Kerbholz habt?
Also das Schlimmste, was
wir auf dem Kerbholz haben?
Ja. Es gibt so eine sau uncoole Kindheitserinnerung. Ich war, glaube ich, im Großen und Ganzen echt so ein pflegeleichter Junge.
So ein kleines, so ein pflegeleichtes Arschlochkind.
So ein pflegeleichtes Arschlochkind. Egal warum, auf jeden Fall habe ich eine Sache gemacht bei einem nervigen Nachbarskind. Das ist damals mit Stutzrädern Fahrrad gefahren. Wie alt ist man, wenn man Stutzrädern Fahrrad fährt? Vielleicht 6 Jahre, 5 Jahre, vier Jahre?
Nee, der West ist 38, wenn er mit Stutzrädern Fahrrad fährt.
Genau, stimmt. Und die war aber immer so laut und nervig. Und dann habe ich also wieder mit dem Fahrrad so ein bisschen schneller die Straße runtergefahren und habe mein Skateboard genommen und ich wusste genau, was passiert, wenn ich das Skateboard ihr zwischen die Speichen hau, rein, also so losfahre. Also, weißt du, also Skateboard, ja, dem Skateboard so ein Ruck. Okay. Also, die fährt so runter und ich gebe dann im richtigen Moment im Skateboard so einen Ruck, so, oh, gebe ich so genau den richtigen Ruck. Also, ich hatte dafür auch schon, also, ich wusste genau, wann ich dem Skateboard den Ruck geben muss. Also, ich war einige Meter entfernt, dass wenn sie dann die Straße runterkommt, dass dieses Skateboard genau zwischen ihren Rädern langt und das arme Mädel voll auf die Fresse fällt. Das ist eine
Ach,
Sache.
Ach, es war ein Mädel auch noch.
Ja, das ist eine Sache, die geht mir immer noch nach. Ich weiß auch ja, nicht, warum es so war. Und alle Nachbarskinder haben natürlich zu Recht auf mir gezeigt und gesagt, der war's und warum war's der? Und die Mütter kamen raus und Gott sei Dank ist kein Zahn oder so. Also die hat es dann richtig gebrezelt auf dem Asphalt. Gott sei Dank ist kein Zahn rausgefallen oder Kinn gebrochen oder irgendwas. Und mir war auch klar, es war scheiße.
Das ist auch
interessant.
Aber ich weiß, was du meinst.
Da kann man auch nicht über seinen Schatten springen. Also auch in dem Moment, in dem man das macht, weiß man, das wird scheiße. Aber trotzdem macht
man es. Genau. Ich weiß hundertprozentig,
was du meinst. Das war eine schlimme Sache, die mich heute noch verfolgt. Gibt es natürlich noch weitere, so sadistische Züge als Kinder. Ich weiß auch nicht, warum man die macht. Wo man die Schwächen der anderen ausnutzt.
Ja, zum fünften Mal. Ich weiß ganz genau, was du meinst, denn ich hab tatsächlich was Ähnliches gemacht. Das ist so, da bist du in der Situation, denkst du, für eine Minisekunde, oh, das könnte jetzt cool und witzig sein, machst es und weißt aber schon in dem Moment, wo du es machst, dass es einfach komplett behindert ist, das zu tun.
Ganz
ich habe mal in der 9. oder 10., ich glaube, das war die 9. Klasse, da hatte meine Banknachbarin, die hinter mir saß in der Schule, natürlich das dickste Mädchen der Klasse, auch das uncoolste Mädchen der Klasse, hat sich irgendwie ihre Probe vorne abgeholt beim Lehrer und ich war immer in der ersten Bank mittergesessen und ich habe sie stolpern lassen. So, die ist Gott sei Dank nicht auf die Fresse geflogen, aber das hat der Lehrer gesehen, mein Lieblingslehrer, Herr Teufel, mit dem ich immer noch sehr guten Kontakt habe, und hat mich zur Sau gemacht. Er hat mich richtig zur Sau gemacht, hat mich zusammengebrüllt, was mir einfällt, was ich für ein Arschloch bin, sowas zu machen, dass ich immer an der Grenze bin und manchmal bin ich drüber, manchmal drunter und so. Fand ich natürlich alles uncool und war eher stolz drauf, ja, irgendwie so zusammengeschissen zu werden. Weiß natürlich im Nachhinein, dass er komplett recht hatte, weil es einfach, das arschlochhafte Benehmen gegen einen Schwächeren gerichtet hat. Und das ist das Uncoole. Wenn es irgendwie so der Proll der Klasse gewesen wäre, oder wir haben auch so einen verfickten Nazi in der Klasse, wenn ich den hätte stolpern lassen, dann wäre es irgendwie cool gewesen. Aber nicht irgendwie so die dickste Frau, die eh schon ein Scheißproblem hat, weil sie dick ist und gehänselt wird in der Schule, die auch noch stolpern lassen, das ist echt ein behindertes Vollarschloch geeiert. Und ich habe tatsächlich, eine Sache fällt mir noch ein.
Ich denke, dass dir noch viele Sachen einfallen, also mit Kerbholz und Ost.
Ja, es gibt ja so Sachen, auf die bin ich stolz. Ich hatte so eine Pissphase in meinem Leben, so zwischen 17 und 20, musste ich irgendwie,
ging noch weiter, glaube ich.
Die ging schon noch weiter mit ein paar, ja, keine Ahnung, so Abstechern, auch in die 30er hinein.
Wir nennen sie Piss-Flashbacks Ü20.
Genau. Das heißt tatsächlich, da habe ich immer, musste ich in jeden Club, egal wo ich war oder Kneipe oder egal wo, eigentlich immer reinpissen. So. Also es war teilweise so, dass ich an der Theke stand, mich ein Getränk bestellt habe, mich mit der Bedienung unterhalten habe und dabei gepisst habe. Tatsächlich. Und das nicht nur einmal. Das sind aber so Sachen, die finde ich eher geil im Nachhinein. Ja?
Also
da bin ich tatsächlich richtig stolz drauf. Was ich noch gemacht habe, so in der 7., 8., da haben wir so eine Phase mit Nord gehabt, wo wir so Kleinigkeit geklaut haben. Ja? Weiß nicht, ob man schon klauen sagen kann. Ja, man kann vielleicht sogar klauen sagen. Und haben immer bei Edeka oder was Überraschungseier geklaut. Da habe ich null ein schlechtes Gewissen. Ja, würde ich natürlich allen Kindern da draußen mit erhobenem Zeigefinger sagen, ja, mach das nicht, das ist scheiße. Ist ja auch scheiße, aber Gott. Der Edeka wird es verkraften, dass wir da irgendwie im Laufe des Jahres oder dieser 2 Jahre, keine Ahnung, 15 Überraschungseier geklaut haben. Was wir aber einmal gemacht haben, wir waren nach der Schule in einer kleinen Metzgerei beim Leipold in Chemnat und da hat auch so eine ältere Oma bedient, das war die Oma vom Leipold. Leipold war unser Klassenkamerad zufälligerweise und wir sind rein, um uns einen Leberkäs-Semmel zu holen. Und haben Leberkäs bestellt. Auch Nord und ich, und standen an der Theke, niemand war mir im Laden und sie sagt, ja komm, warte jetzt mal, Burm, ich muss mal schnell einen Leberkäse holen oder muss irgendwas anderes holen. Dann ist sie rein, also raus aus dem Laden und in dem Moment haben wir hinter die Theke gegriffen und haben so einen richtig fetten Ranken Leberkäse geklaut und haben den in die Hosentasche gestopft. Oder in die Jackentasche. So, haben die Semmel dann auch gekauft, sind raus, haben den Liebeck jetzt genommen und einfach weggeschmissen. Das war eine total bescheuerte Aktion.
Total bescheuerte Aktion. Da haben wir ein Interview haben wir auch mal uns länger drüber unterhalten. Diese Phase machen, glaube ich, viele mit. Also ich zum Beispiel auch. Wir haben das ja dann Klaufen genannt. Ne? Diese Kombination aus Kaufen und Klauen. Ja. Da hatten wir auch ein Jahr, da haben wir hardcore geklauft. Also immer eine Kleinigkeit kaufen und dann irgendwas Großes klauen. Genau, und natürlich da, wo nicht die Arschlochleute arbeiten, sondern da eigentlich so im netten Laden und so. Echt scheiße. Also wir haben dann irgendwann so eine moralische Instanz gehabt, dass wir irgendwie so gesagt haben, nee, wir tun nur größere Unternehmen wie Edeka, die dann irgendwie eine Kette sind, beklauen und nicht den kleinen Tante-Emma-Laden, der unabhängig ist. Aber macht es natürlich nicht besser. Ja, also klar, genau. Also ich glaube auch, das wäre so, dieses Thema wäre so eine Sache, da könnte man auch eine Stunde füllen.
Ja, das wäre abendfüllend, ja.
Ja,
abendfüllend. Aber Amen, oder?
Amen.
15 Jahre Maskenball, 15 Jahre laut und prall. Ach, wie gut, dass niemand weiß, was wir trieben für den Scheiß.
Ja, Hammer. Ja, das ist wirklich ekelhaft, was wir in den letzten 15 Jahren getrieben haben. In den letzten 15 Jahren habe ich auch sehr viel gepisst. Vielleicht habe ich auch so einen Pissfetisch. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht dazu. Vielleicht bekomme ich ihn ja auch auf meine alten Tage einen Pissfetisch. Hast du eine Story? Willst du anfangen?
Apropos Pissfetisch, oh, jetzt dieser Kaffee, der treibt langsam. Dann erzähle ich jetzt total schnell und während du erzählst, gehe ich pissen. Dabei höre ich dich natürlich weiterhin. Kann auch das Mikrofon mitnehmen, dann hört man so im Hintergrund deiner Geschichte so ein bisschen das Pissgeräusch.
Oh ja, das ist gut. Wie bei die nackte Kanone unbedingt. Also erzähl.
Stimmt, großartige Szene. Nackte Kanone und hier, wie heißt der andere Film? Hier. Ja, Schachs, der eigentlich immer auf irgendeiner Heimfahrt angeschaut wird, du schläfst sofort ein.
Ah, ja, du meinst Austin Powers.
Austin Powers, genau. Genau, durch Kids, da gab es übrigens auch ein bisschen Rückmeldung zu dieser lustigen Geschichte von Kids, die ich nicht lustig erzählt habe.
Ich hab's mir beim Joggen nochmal angehört, Alter. Leck mich am Arsch, hast du diese Story versaut, hey.
Genau.
Aber gut,
ich bin
du
bereit,
wirst es heute besser machen.
Nee, werde ich nicht. Ich bin bereit, die nächste Story zu versauen.
Ja,
bin auf jeden Fall, lustigerweise mache ich dann irgendwie so im Vorgespräch noch auf irgendwelchen Zetteln mir dann neue Highlights unseres 15-jährigen Bands, Bandbestehen, Bandhistorie und vergesse sie dann wieder, bin dann aber heute Morgen, wir haben ja sehr, sehr früh dran, ist mir die nächste Videodreh-Story eingefallen, die habe ich total schön, total geil in Erinnerung. Und zwar war das der Videodreh zu Ahoi. Videodreh zu Ahoi hat ja zwei Ebenen. Einmal die mega geile Performance-Ebene, die für mich immer noch ein Highlight der Performance-Ebenen überhaupt waren. Also wer das Video nicht gerne kennt, unbedingt anschauen. Die Performance-Ebene findet im Anführungsstrichen Regen statt. Wir haben damals mit der Feuerwehr, mit Hilfe der Feuerwehr Schläuche bekommen. Du kannst mich verbessern, wenn es nicht so war. Die hatten wir auf jeden Fall für die anderen.
Genauso wie du es jetzt heißt.
Genau. Und haben dann irgendwie den größten, geilsten Regen in einer richtig schönen Kälte produziert.
Wobei das war Hollywood-like.
Genau, nur dass das Wasser, ich glaube, also stellt sich Tom Cruise unter kalten Regen kaltes Wasser?
Nein, das macht er nicht.
Da wird das bestimmt erwärmt.
Das hat wirklich nur einer, das hat nur Rambo gemacht. Nur Rambo hat sich unter Wasser gestellt.
Und Hämatom. Und ich hatte eben altes Schlagzeug und es hat so Spaß gemacht unter diesem Regen. Und es war echt nicht wenig Regen, nicht wenig Wasser zu performen. Und immer, wenn ich auf die Snare gehauen habe, das ist diese kleine Trommel zwischen den Beinen, hat das Wasser gespritzt. Ey, ohne Scheiß. Mega geil. War kalt, aber geil. Also ist das.
Ja, aber so kalt war es gar nicht, finde ich. Also es war einfach gut.
Genau, es war eigentlich nicht so kalt, aber ich weiß noch, bis wir gedreht haben, weil es irgendwie nachts um 12, nachts um 2, keine Ahnung, wir müssen übertreiben für diese Geschichte hier, es war nachts um 5 und es war dann doch irgendwie kalt und wir waren müde. Also ich weiß noch, ich habe echt gefroren danach, aber es würde ich sofort wieder machen, das hat so Spaß gemacht. Vielleicht beziehungsweise sollte man es einfach einmal die Woche machen, ohne sich dabei zu filmen. Und dann ging's, war das dann am nächsten Tag, nach Sulzbach-Rosenberg in diese Eisenherstellungsanlage, wie heißt sowas?
Ja, genau, so eine Stahlfabrik, eine alte Stahlfabrik.
Genau, und da hatten wir dann 50 bis 100 Freaks eingeladen, die sozusagen die Flüchtlinge in diesem Video spielen. Und die wurden ja erst durch einen Stahlzaun zurückgehalten und den sollten sie dann einreißen und auf unsere europäische Freiheitsstatue zurennen, die auch wieder mit einem C-Schlauch spritzt. Und ich vergesse nicht den Moment, wir haben da ja nicht mitgespielt, sondern haben einfach so assistiert, als wir dann den Fans und Freaks gesagt haben, sie sollen jetzt losrennen. Und es waren, wie viel waren es, 50 oder 100? eher 50, glaube ich. Ja, genau. Aber es war echt nicht so viel. Aber die haben alle weiße T-Shirts angebekommen und sind brutal schnell in diese Rolle gerutscht. Und ich vergesse nie diese Kraft, diese Macht, was 50 bis 100 Leute haben, wenn man sagt, und jetzt müsst ihr einfach losrennen Richtung unserer Freiheitsstatue und ganz verzweifelt sozusagen versuchen, die zu erreichen. Und es war dann, als diese Zäune eingebrochen sind und losgerannt sind, habe ich gemerkt, wie sozusagen Massenpanik oder was einfach eine kollektive Kraft einfach entstehen kann, wenn eine große Menschengruppe das Gleiche will. Und ich habe echt so kurz Angst bekommen und irgendwie auch hier meine berühmte Südsche Gänsehaut, als ich das dann irgendwie auch filmisch irgendwie nochmal auf der Kamera anschauen konnte, war wirklich ein Video-Highlight und ich finde auch immer dieses Video nach wie vor eines unserer Best- oder eines meiner Hämatom-Favorite-Videos. Also das war eine tolle Dreharbeit dazu, Drehtage dazu und schaue es mir immer wieder gut gerne an. Wir hatten es ja auch schon mal für so einen Videowettbewerb eingeschickt. Schade, dass es nicht gewonnen hat. Ich finde, hätte durchaus einen Platz bekommen können.
Ja, ist tatsächlich ein sehr schönes Video. Diese Stelle übrigens, da gibt es einen Fun Fact neben dran, beziehungsweise einen Schauer über Rückenlaufen Fact. Und zwar war diese Szene, wir haben ja diese so Schaufensterpuppen dort hingestellt, die praktisch imaginär oder beziehungsweise symbolisch irgendwie die Werte der Europäischen Union, der Grenzen der Europäischen Union darstellen sollten. Ja. Und die waren befestigt auf so Ständern. Das waren so Glasplatten und es ist so ein langer Stab, Eisenstab, schaut er nach oben und im Fuß dieses Mannequins war auch ein Loch und da waren sie drauf gestanden. Und als wir zu den Leuten gesagt haben, so und jetzt brecht mal durch den Zaun und ihr lauft jetzt los, kamen die mit so einer Wut angelaufen, dass diese Puppen umgeflogen sind, diese Ständer aber stehen geblieben sind. Das heißt, während 50 Leute rennen und bestimmt die Hälfte von ihnen hinfällt, standen mittendrin diese Ständer mit diesen ganz langen Stäben. Normalerweise, wenn du drauf fällst, das geht wirklich, die waren so scheiße spitz, dass entweder ist dein Auge weg oder deine Kehle ist durch oder dein Brustkorb ist durch, du hast ein Riesenloch im Brustkorb. Das war so ein verficktes Glück, was wir da hatten, dass da nichts passiert ist, das glaubst du gar nicht. Und okay. Jedes Mal, wenn ich diese Szene, könnt ihr euch dieses Video mal angucken und mal drauf achten, wenn sie loslaufen, da gibt es eine Szene, dann sieht man auch, dass das ist der Harald, der da hinfällt, dass er nur ganz knapp an diesem Stab zum Fallen kommt. Und das ist tatsächlich, boah, da läuft es mir immer eiskalt in den Rücken und denke mal an die Konsequenzen, was da passiert wäre, wenn irgendwie dieser Stab sich durch sein Herz gebohrt hätte. Huh. Ja, tatsächlich auch eins meiner Lieblingsvideos. Ich möchte heute von einer Tour erzählen, die auch sehr spaßig war, beziehungsweise bei der wir irgendwie eine langjährige Freundschaft dann daraus entstand, und zwar war das im Jahr 2008 und wir waren immer auf der Suche nach Gigs und ich war damals, wie Süd schon mal erzählt hat, so die treibende Kraft, die immer jeden und alles genervt hat, ob wir nicht spielen dürfen, und ich habe dann irgendwann mir einfach andere Bands angeschaut, wie die so auf Tour sind, habe geguckt, ob die eine Vorband haben, und wenn nicht, dann habe ich einfach die Veranstalter angeschrieben und mich angeboten. Damals hat sich für Hämatom niemand interessiert, so wir waren ein Nichts. Und deswegen kann man meistens absagen. Aber ich bin irgendwann über Eisregen gestolpert und gesehen, ey, Eisregen spielen aber echt viele Termine, so deutschlandweit, so geballt in einem Zeitraum. Dann habe ich angefangen, die Veranstalter anzuschreiben und geschrieben, ey, Eisregen ist eine coole Band, mögen wir. Ich hab gesehen, ihr habt noch keinen Support. Wir würden da gerne mitspielen. Und tatsächlich kam irgendwie zufälligerweise von 80% der Veranstalter, und es war im Nachhinein so der Fuß, den wir so in die Szene bekommen haben, so von 80% der Veranstalter kam irgendwie ein, ja, okay, könnt ihr machen, Eisregen hat nichts dagegen, kannst du machen. So, und dann haben wir ungewollt von Eisregen, so und unangesprochen mit Eisregen, waren wir praktisch dann der offizielle Support für ihre Tour. Dachten uns schon so ein bisschen, wie werden die Jungs darauf reagieren, so, dass die irgendwie herkommen und sagen, ey, habt ihr sie nicht da, wir wollten irgendwie die ganze Zeit ohne Support rumreisen und jetzt bietet ihr euch bei den Veranstaltern an und bekommt dadurch die Möglichkeit, uns zu supporten, was wir eigentlich nicht wollten, weil wir euch eh scheiße finden oder was auch immer. Aber es kam ganz anders. Zwei Wochen bevor die Tour stattfand, rief Ronny bei uns an oder bei mir an und sagt, ey, hi, ich bin der Ronny von Eisregen, ich habe gehört, ihr spielt ein paar Shows mit uns jetzt in der nächsten Zeit. Ja, machen wir. Ja, du, sag mal, könnt ihr das Schlagzeug stellen? Was sehr ungewohnt ist, dass ein Hauptdeck sich das Schlagzeug stellen lässt. Und wenn ihr schon dabei seid, wir haben eh keinen Platz im Bus für unsere Gitarrenbox. Deswegen wäre es auch geil, wenn wir eure Gitarrenbox nutzen. Und wir waren natürlich komplett aus dem Häuschen. Ja, klar, logisch, könnt ihr machen und so. Genau, und sind dann irgendwann, glaube ich, nach Augsburg gereist und haben in Augsburg die erste Show mit Eisring gespielt. Und das war Liebe auf den ersten Blick, muss man echt sagen. Wir haben die Jungs, keine Ahnung, wie viele Shows begleitet. Also erstmal während dieser Tour und dann die nächsten 3-4 Jahre. Die haben uns super unterstützt und mega supportet. Es hat sich so leider so ein bisschen auseinandergeliebt gerade. Dennoch war das eine sehr spaßige Zeit und von Eisring, finde ich, haben wir uns auch so ein bisschen was abgeschaut. Beziehungsweise ist das so ein geiler Hardcore-Trash und so eine geile Einstellung zu dem ganzen Business. Das ist wirklich eine Anti-Alles-Einstellung. So, ich mache alles anders. Ja, genau. Ich mache alles anders, wie es eigentlich die Szene verlangt und wie es eigentlich sein soll. Und ich drehe zuerst das Video, dann bringe ich es aber gar nicht raus und es kommt nur die Single raus oder ich mache ein Album und veröffentliche es nicht oder ich nehme kein Basser mit auf Tour. Alles so Sachen, die komplett irgendwie so den Klischees und so der richtigen, anführungsstrichen Art und Weise Rock'n'Roll zu machen, widersprechen, aber die trotzdem sehr erfolgreich sind und genau dadurch irgendwie sehr erfolgreich sind, was ich echt immer nach wie vor saugut finde.
Ja. Finde ich auch. Und was da noch großartig war, ich war das sogar bei der ersten Show, nee, erste Show war es nicht, es war bei der Nürnberg-Show. Es hat gerade, oder das Rauchergesetz in Bayern oder in Deutschland ist gerade in Kraft getreten und dann hören irgendwie nach einer Stunde, also oder dreiviertel Stunde, hören Eisregen auf und sagen, sorry, unser Drummer braucht jetzt eine Raucherpause. Großartig. Ich meine, welche Rock- oder Popband oder sonst was Band, genau, außer im Theater, macht eine Pause nach der Hälfte des Konzerts? Eisregen machen es einfach, weil der Schlagzeuger, der Ronny, nicht mehr irgendwie während seines Gigs rauchen darf und dann braucht er einfach eine Raucherpause.
Und die Leute sind einfach rausgegangen, haben draußen vor der Tür eine geraucht, 10 Minuten später waren sie wieder da, das Konzert ging weiter. Das war unglaublich. Ich stand da, Kinnladen unten und gesagt, das gibt's doch jetzt nicht. Das kann doch nicht sein.
Das ist
aber das ist Eisregen Künstler, traut sich das. Das ist, ja das, genau. Eisregen finde ich auch. Eisregen sind wirklich tatsächlich Künstler. Ja, schön.
Ja, haben wir wieder zwei schöne Geschichten, wie ich finde. Und wenn ich dann immer so nachdenke, hey, was erzählst du heute? Mir fallen Millionen Sachen an. Es ist, finde ich, echt toll. Also unsere Karriere ging nicht immer steil bergauf, aber es ist Menge.
Weiß Gott nicht.
Jede Menge unmögliches Zeug passiert. Das ist schon, ist auch dann lustig.
In Ordnung, bitte erspart uns alles weitere, ihr Muttermilchschlürfer. Die Zeit mit Bora Bora war unvergesslich schön und ich komme wieder hierher. Endlos ist der Palmenstrand und die geilen Transen, die mich hier massieren wollen. Wir hören uns ja leider schon wieder nächste Woche, ihr kleberschnüffelnden Peniszwerge.
Mit Peniszwerge bist nur du gemeint. Du, ich möchte ganz kurz noch an dieser Stelle was sagen, jetzt fällt mir schnell was ein.
Gerne, das ist jetzt dein Zeitraum, dass du jetzt, diese Minute gehört dir.
Ja, das ist ganz wichtig, weil wir dürfen das jetzt schon veröffentlichen. Vor kurzem ist ein sehr guter und langer Freund von uns gestorben, Mike Fiedler, der uns auch Hämatom auch lange begleitet hat, aber auch in den Bands, die wir vorher so hatten mit Nord und West, war er oft da als Techniker, uns gemischt, hat irgendwie Monitor bei uns gemacht, war irgendwie als Händler, war auch tatsächlich als Freund einfach da und ist vor kurzem leider in sehr jungen Jahren an Krebs gestorben. Und wir haben uns spontan zusammen mit JBO und Justice überlegt, dass wir die Familie hinterlässt, eine Frau und zwei Kinder, gerne unterstützen würden und dass wir da irgendwie aktiv werden möchten und einfach was tun wollen würden dafür. Und wir werden jetzt, tatsächlich ging das alles sehr schnell, am 5. April in Geiselwind ein Benefizkonzert für Mike machen. Der Vorverkauf ist, glaube ich, wenn das alles hingehauen hat, gestern oder vorgestern gestartet. Also ihr könnt euch die Tickets entweder bei uns auf der Homepage, ich glaube bei JBO auf der Homepage oder auch in Geiselwind irgendwie holen. Wir werden euch mit Infos ausreichend und gebührend ausstatten. Genau, wir machen die Tickets auch tatsächlich deutlich günstiger, als sie sonst so sind, weil wir einfach wollen, dass so viele Menschen wie möglich kommen und irgendwie, genau, ihren Anteil dazu, Beitrag dazu leisten, dass die Family von Mike, die eh mit so einem schweren Verlust irgendwie auskommen muss, genau, zumindest finanziell sich, sagen wir, die erste Zeit keine mega großen Gedanken machen muss. Genau, das war mir einfach nur wichtig zu sagen. Das heißt, merkt euch den Termin, 5. April, Geiselwind. Ich weiß gar nicht, ob große oder kleine Halle. Wahrscheinlich hängt es ein bisschen vom Vorverkauf ab.
Genau,
ja. Genau, kommt einfach vorbei und genau, unterstützt genau. uns und genau diese Sache. Ganz wichtig.
Genau, komme zu Hauf, weil das Ziel ist wirklich 100% aller Einnahmen seiner Familie zu geben und ihr tut damit wirklich was Gutes.
Ja, ja, und tatsächlich wird das so sein, dass das weder wir Geld kriegen noch irgendwie die anderen Band, dass selbst dass irgendwie kein Techniker da vor Ort ist, Geld dafür will, dass wirklich alles, was da irgendwie reinkommt, hundertprozentig auch gespendet wird. Genau, ja. Das war uns nochmal wichtig zum Schluss. Ich würde sagen Amen und bis zum nächsten Mal, oder?
Amen, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche euch allen.
Ciao.
Ciao.
Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.